Das siebte Gespräch. Siehe, es kommt der Tag. Malachi 3, 13 bis 24. Ihr führt freche Reden wider mich, spricht der Herr, und ihr fragt, was haben wir wider dich miteinander geredet? Damit, dass ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns, dass wir seine Ordnungen eingehalten haben und dass wir in Trauer einhergegangen sind vor dem Herrn der Heerscharen? Darum preisen wir nun die Übermütigen glücklich, nicht nur gedeihen, die gottlos handeln, sie versuchen sogar Gott und kommen davon. So reden unter sich die Gottesfürchtigen. Und der Herr hörte hin und merkte es sich. Und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Sie sollen, spricht der Herr der Heerscharen, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder schauen den Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Heerscharen, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, die Heil birgt unter ihren Flügeln. Und ihr werdet herausgehen und springen wie Mastkälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tage, da ich handle, spricht der Herr der Heerscharen. Denkt an das Gesetz Moses, meines Knechts, dem ich am Horeb für ganz Israel Satzungen und Rechte aufgetragen habe. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, bevor denn da kommt der große und schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern wieder zuwenden, dass ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Mit der Frage nach Gottes Liebe hat das Gespräch der verzagten Zeitgenossen mit dem prophetischen Boten begonnen. Mit der Frage nach Gottes Gerechtigkeit bricht es nun ab. Diese Frage lag zwar vom Anfang an über der seltsamen Diskussion, jetzt aber erhebt sie sich zum lauten Ruf, ja, und das ist wohl kaum von ungefähr, ein leidenschaftlicher Schrei nach Gerechtigkeit tönt uns am Schluss des letzten Buches im Alten Testament entgegen. Es ist hier fast, als ob der alte Hiob noch einmal aufleben wollte und seinen fragenden Finger gegen den Himmel streckte. Die Verzagtheit der Gemeinde ist nun derart notvoll ausgereift, dass der Gesprächspartner des Propheten die Gerechtigkeit resolut leugnet. Gerechtigkeit gibt es nicht. Man verweist Malachi auf Tatsachen, die auf der Hand liegen. Klar am Tag und jedermann sichtbar ist es doch, dass es den Frommen miserabel geht und den Gottlosen glänzend. Und aus diesen offensichtlichen Beweisen haben die enttäuschten Frommen nun auch bereits ihre trotzigen Schlüsse gezogen. Wenn das so steht, wenn das Gute nicht belohnt wird und das Böse nicht bestraft, wenn es ja sowieso keinen Unterschied gibt, dann ist es doch gleichgültig, wie man lebt, was man tut und lässt. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns, dass wir seine Ordnungen eingehalten haben und dass wir in Trauer einhergegangen sind vor dem Herrn der Heerscharen? Vers 14. Ja, sie gehen jetzt so weit, dass sie die Frevler in einer schauerlichen Seligpreisung beneiden. Darum preisen wir nun die Übermütigen glücklich. Nicht nur gedeihen, die gottlos handeln, sie versuchen sogar Gott und kommen davon. Vers 15. Welcher Gläubige kennt nicht derartige Schwächeanfälle, da man den völligen Verleiter hat über den Lauf der Welt und trotzig denkt, Treu und Redlichkeit sei ein Verlustgeschäft, hingegen die Schlechtigkeit rentiere? Aber seien wir doch nicht zu unkritisch, gerade den Eindrücken gegenüber, die so klar am Tag zu liegen scheinen. Es ist nicht das gute Erz, das auf der Oberfläche liegt. Nach dem Guten muss man graben. Wir möchten auf solche Anwandlungen hin vorläufig die Antwort geben, wenn ein Geschlecht, dann müsste das Unsrige doch gemerkt haben, dass die Schlechtigkeit nicht rentiert. Wenn einem Geschlecht diese Lektion vor Augen geführt worden ist, dann müsste es doch das unsrige sein. Die Schlechtigkeit kann nicht rentieren aus dem einfachen Grund, weil Gott Gott ist. Auf jene miesen Gedanken der Verzagten antwortet Gott durch den Boten: Ihr führt freche Reden wider mich, spricht der Herr. Sie weisen die Zurechtweisung entrüstet zurück. Was haben wir wider dich miteinander geredet? Vers 13. Sie haben ja nur übers Unrecht in dieser Welt und über die mangelnde Gerechtigkeit miteinander gesprochen und nicht über Gott. Aber eben, wenn dieses Thema auf unserer Erde angeschlagen wird, dann horcht man im Himmel gleichsam auf. Wer hier von der Gerechtigkeit redet, der redet eben schon von Gott. Und wer die Gerechtigkeit anzweifelt, der zweifelt eben schon Gott an. Und wer an der Gerechtigkeit verzagt, ist schon an Gott verzagt, denn wer die Gerechtigkeit antastet, der tastet Gottes Ehre an. Denn das nimmt Gott auf seine Ehre, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Ihr, die ihr euch Gedanken machen müsst darüber, dass es ungerecht zugeht in der Welt, es ist gut, dass euch diese Tatsache nicht gleichgültig lässt. Ihr, die ihr darunter leidet, wenn in dieser Welt die Ungerechtigkeit überhand nimmt und die Liebe in vielen erkaltet, leidet nur darunter. Es ist recht so. Und ihr, die ihr nach Gerechtigkeit hungern und dürsten müsst, hungert und dürstet nur. Nach Gerechtigkeit kann man nie genug lechzen. Aber nur eins meint nie, dass ihr mit eurer Not allein dasteht, dass ihr darin von Gott verlassen seid. Gerade das nicht. Gott macht sich auch Gedanken darüber. Gott leidet auch darum. Längst vor euch hat er gehungert und gedürstet. Wenn einem die Gerechtigkeit nicht gleichgültig ist, dann ist er es. Dass die Gerechtigkeit das Anliegen des Himmels ist, das wird uns klar aus der aufschlussreichen Tatsache, dass durchs ganze Alte Testament hindurch immer wieder die Rede geht von einem geheimnisvollen Tag, der einmal kommen wird. Es wird ein Tag des Gerichts sein, ein Verfalltag aller hängigen Schulden, ein Zahltag, da die Gerechtigkeit vor aller Augen offenbar werden wird. Und nun fällt auf, dass da im allerletzten Abschnitt des Alten Testaments die Aussagen über diesen Tag der Gerechtigkeit sich merkwürdig häufen. Als sollte unmittelbar vor Torschluss dieses Hauptanliegen des Alten Testamentes noch einmal mit allem Nachdruck angemeldet werden, wird hier nicht weniger als fünfmal der kommende Tag erwähnt. Auf diesen Tag hin hat sich Gott ein Gedenk- und Erinnerungsbuch angelegt. So wie der Großkönig sein Notizbuch hat, in das er sich alle seine Beobachtungen aufnotiert, damit er nichts von dem vergesse, was an Wichtigem in seinem Reich vor sich geht, worin er sich gewisse Namen vormerkt, so hat Gott gleichsam die Geschichte seines Reiches in seinem Buch. An jenem Tag, da werden dann die Bücher aufgetan und es wird Gericht gehalten. Es wird ein großer und schrecklicher Tag sein. Er wird brennen, wie ein Ofen brennt, und alle Übertreter werden dann Stroh sein. Die Abrechnung wird von einem solchen Radikalismus sein, dass ihnen weder Wurzel noch Zweige gelassen werden. Und es wird ein Zertreten und Zerstampfen in Grund und Boden hinein stattfinden an jenem Tag. Dann wird man erkennen, welch ein Unterschied sei zwischen Gerechten und Gottlosen. Vers 18 und 19. Aber es steht dann in zwei kleinen Nachworten, die sich an dieses siebte Gespräch anschließen: Vor jenem Tage werde noch eine göttliche Mahnung ergehen. Tatsache ist, dass die Welt nicht ungemahnt gerichtet wird. Und vor allem das Gericht, das am Hause Gottes beginnt, kommt nie unversehens. Gott wird als Mahner, Rufer und Aufrüttler den Elia schicken, bevor der große und schreckliche Tag kommen wird, damit sich die Herzen der Glaubensväter den Kindern und die Herzen der Glaubenskinder den Vätern wieder zuwenden. Wer immer diese beiden Nachträge geschrieben hat, ob der Bote selber oder ein anderer Beauftragter nach ihm, eines scheint uns gewiss: Es ist Gottes unwandelbare Güte und Barmherzigkeit, die nicht will, dass wir ahnungslos ins Verderben schlittern, die vor jenem Tag noch solche Gelegenheiten der Besinnung und der Umkehr schafft. Wenn sogar im menschlichen Rechtsleben vor Verfalltagen Mahnungen üblich sind, sollte Gott, der den Menschen schuf, in seinen Gerichten unmenschlich sein? Erst wer diese letzten deutlichen Mahnungen wissentlich und willentlich überhört, der wird dann erfahren, was das heißt, wenn hier in der Schlussbemerkung steht, dass Gott nicht etwa komme und das Land mit dem Bann schlage. Vers 24. Mit dem Bann schlagen. Schlagen. So lautet das Wort im Alten Testament. Das steht, bevor der Schlusspunkt kommt und die Bemerkung angebracht ist, Ende des Alten Testamentes. Eine Faust zum Schlag erhoben ist das Letzte, das uns das Alte Testament zeigt. Man weiß, dass die Juden, wenn sie diesen letzten Abschnitt lasen, es nicht ertragen konnten, dass ihre Bibel mit einem solchen Worte schließen sollte. Und damit nicht das Wort vom in den Bann schlagen das Letzte sein müsse, pflegten sie in ihren Schulen den drittletzten Vers zuletzt noch einmal zu wiederholen, sodass dann in ihren Gottesdiensten das Alte Testament glücklich mit dem freundlichen Mahnwort schloss: Seid eingedenk des Gesetzes Moses, meines Knechts, dem ich am Horeb für ganz Israel Satzungen und Rechte aufgetragen habe. Vers 22. Es ist begreiflich, dass für Israel diese mit dem Bannstrahl erhobene schlagbereite Faust Gottes am Schluss ihrer heiligen Schriften unerträglich werden konnte. Wir glauben aber, dass es einen Sinn hat, dass das Alte Testament gerade mit diesem Worte schließt. So genau, so eifersüchtig genau nimmt's Gott mit der Gerechtigkeit. Weil er das Recht lieb hat und seiner nicht spotten lässt, darum kann er nicht anders als seine Hand zum Schlag erheben. Wen wird sie treffen, wen trifft sie nicht? Aber nun heißt es von jenem Tag, auf den hier der Bote gleichsam mit allen fünf Fingern zeigt, noch etwas anderes, das man leicht zu wenig beachtet. Und das macht ihn uns womöglich noch geheimnisvoller. Es sollen nämlich an jenem Tag nicht nur die Gerichtsbücher aufgeschlagen werden, sondern außerdem auch noch ein anderes Buch, das im ganzen Alten und Neuen Testament auch immer wieder erwähnt wird, nämlich das Buch, in dem die Namen derer eingeschrieben sind, welche den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Vers 16. Das ist das Buch des Lebens. Es soll an jenem Tag eine Schonung ergehen. Es soll zwar geschlagen werden, ja, aber es soll dann auch geschont werden. Sie sollen, spricht der Herr der Heerscharen, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Vers 17. Und nicht nur brennen, wie ein Ofen brennt, soll jener Tag, er soll auch leuchten wie die liebe Sonne. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, die Heil bringt unter ihren Flügeln. Und es soll dann nicht nur Zertretene und Gerichtete geben, sondern auch solche, die tanzen und hüpfen vor Freude. Der Bote braucht hier ein Bild, das jeder Berner Bauer besonders gut versteht. Es ist das etwas gewagte Gleichnis vom lieben Vieh, das die Enge des Pferchs und die Finsternis des Stalls verlässt und das geblendet vom Licht und im Genuss der so ungewohnten Freiheit in Übermut ausbricht. Es ist, als höre man hier zwischen den Zeilen einen Augenblick unser Lustigusen aus dem Stall, wenn es heißt, und ihr werdet herausgehen und springen wie die Mastkälber. Welch seltsamer Tag! Da ein Schlagen und ein Schonen zugleich ergeht, ein Zertreten und Tanzen in einem, ein Heulen und Jubel zugleich. Welch seltsamer Tag, der brennen wird wie ein Ofen brennt und der zugleich wie die liebe Sonne leuchtet. Damit sind wir an dem Punkt angelangt, da wir nicht mehr selber auszulegen brauchen. Es besorgt das jetzt ein anderer. Christus hat sich nämlich unter wiederholten Malen über diesen letzten Abschnitt des Alten Testaments geäußert. Wir sehen daraus, dass ihm diese Verse von besonderer Bedeutung waren. Wir blättern ein wenig ins Neue hinüber und erlauschen dort ein Gespräch, das Jesus mit seinen nächsten Jüngern führte, nach jener Nacht unterwegs vom Berg ins Tal zurück. Und sie fragten ihn und sprachen: Sagen doch die Schriftgelehrten, dass Elia zuvor muss kommen und alles wieder zurechtbringt. Dazu soll des Menschen Sohn viel leiden und verachtet werden, wie denn geschrieben steht. Aber ich sage euch, Elia ist gekommen, und sie haben an ihm getan, was sie wollten, nach dem von ihm geschrieben steht. Markus 9, 11-12. Bei Malachi steht, Elia müsse noch kommen vor dem großen und schrecklichen Tag. Christus sagt, Elia sei schon gekommen, folglich war Johannes der Täufer der Mann, an dem sie getan haben, was sie wollten. Der große und schreckliche Tag aber ist somit der Tag Jesu Christi. Es ist der Tag, den Zacharias schaut und der greise Simeon, es ist der Tag, den der Täufer in nächster Nähe sieht. Der Tag, auf den alle Finger der Jahrhunderte zeigten und den alle Boten von Amos bis Malachi meinen, ist der Christustag. Noch genauer, der Tag, da ein Schlagen und ein Schonen zugleich ergeht, ein Zertreten und Tanzen in einem, ein Heulen und Jubel, der brennen wird wie ein Ofen brennt und der wie die liebe Sonne leuchtet, kann das ein anderer sein als eben der Karfreitag? Hier hat die am Ausgang des Alten Testaments zum Schlag erhobene Faust nun geschlagen. Hier, wo wir nun singen, wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? Hier ist der Bannstrahl des göttlichen Gerichts niedergegangen, aber siehe, bevor er das Erdreich erreichte, hat er Christi Haupt getroffen. So genau nimmt's Gott mit der Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden, und so genau nimmt er es zugleich mit seiner Liebe, dass er, um die Erde nicht so schlagen zu müssen, den Schlag lieber selber leidet, die niedersausende Faust lieber selber auffängt und den schlägt, der von Ewigkeit her bei ihm ist. Und so hat Gott eine Schonung geschaffen. Weil die Gerechtigkeit an Christus vollzogen wird, darum gibt es jetzt Leute, deren Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben sind, Eigentumsleute und Erben, die sagen können, das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich meines getreuen Heilands Jesu Christi Eigentum bin. Nach Gerechtigkeit und Liebe rufen die verzagten Zeitgenossen des Boten, nach Gerechtigkeit und Liebe geht ihr Verlangen. Hier ist die Liebe, die zugleich die Gerechtigkeit ist, und hier ist die Gerechtigkeit, die nicht aufhört, die Liebe zu sein. Man suche sie an keinem anderen Ort. Darum, um der Liebe und um der Gerechtigkeit willen, steht in der Mitte unseres Christenglaubens, so seltsam und so fremd, aber nun doch Gottlob, eine Richtstätte. Die Mitte, auf die wir im Glauben schauen, zeigt uns einen Strafprozess und einen Hingerichteten. Darum ist unser Erlöser ein Gekreuzigter, hier ist gesühnt. Wer an die Sühnetat des Gekreuzigten glaubt, der braucht sich nicht mehr zu fürchten vor jenem Tag, denn der kommt nicht ins Gericht. Weder Gottes Liebe noch Gottes Gerechtigkeit ist zu einem anderen Preis zu haben. Nur eines ist am Verheißungswort des Boten jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen. Das ist das Wort vom lieben Vieh, das hüpfen wird vor Freude über seine Befreiung. Dieses Wort weist über den Karfreitag hinaus, noch einmal nach einem Tag, den Gott bereiten wird. Das wird der letzte, der jüngste Tag sein, der Tag der Vollendung. Bis dahin wird noch einiges Wasser an unserem Münster vorbei die Aare hinunterfließen, noch etliche Tränen werden vergossen werden und noch viel Blut wird strömen. Das heißt, die Schar der Versöhnten wird noch allerlei Grund haben, über geschehenes Unrecht Leid zu tragen, zu hungern und zu dürsten nach dem neuen Himmel und der neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Eines aber wird bis zum jüngsten Tag ein untrügliches Zeichen derer sein, die jetzt schon an den Gekreuzigten glauben und ihm angehören, die Kirche. Das heißt, die Schar der am Kreuz Gerichteten und Geretteten wird in der Zeitspanne bis hin zum jüngsten Tag stets da anzutreffen sein, wo man ans Recht glaubt. Das heißt, da, wo man nicht daran glaubt, dass die Schlechtigkeit rentiert. Sie wird stets auf der Seite derer stehen, die Unrecht leiden und das getrost und ohne Selbstbedauern. Sie wird sich immer denen entgegenstellen müssen, die sich ihr Recht ja sowieso nehmen und die geneigt sind und in der Lage, das Recht zu ritzen und zu biegen. Die Kirche des Gekreuzigten wird während dieser Wartezeit ein Anwalt der Witwen und des Waisenkindes sein, des Fremdlings im Tor und des Tagelöhners. Und sollte sie selber darüber in Schmach und Schande fallen und Unrecht leiden, dann wird sie sich im Unterschied zu den verzagten Zeitgenossen des Boten keineswegs beklagen. Sie wird sich nicht einmal verwundern, als widerführe ihr etwas Seltsames. Sie wird getrost wissen, dass es gleichsam in Ordnung ist so. Sie gehört eben zum Schmerzensmann und darf im Schutz und Schatten des Gekreuzigten schon ein klein wenig Kreuz tragen und dulden. Auf diese Weise trägt sie mit an der finsteren Nacht, die jetzt bleischwer noch über der Erde liegt, aber sie weiß, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Der Tag. Es wird zuletzt nicht eine Nacht sein, sondern ein Tag. Auch das letzte Buch des Neuen Testamentes hat ein letztes Wort. Dieses lautet dort: Komm, Herr Jesu, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen.